13.000 Euro Strafe also. Und falls das Urteil rechtskräftig werden sollte, einen Eintrag als vorbestraft. Das hat Björn Höcke, AfD-Chef in Thüringen, ein verbotener Nazispruch auf einer Wahlveranstaltung eingebracht. Die Strafe hat das Landgericht Halle verhängt. Eine Revision ist möglich. Dennoch ist es die nächste ernüchternde Nachricht für die AfD, die der Verfassungsschutz weiter beobachten darf, wo es Spionageverdacht gibt im Umfeld von AfD-Politikern. Dann die geheimen Treffen, auf denen AfD-Politiker und andere die Verteilung und Vertreibung von Millionen von Menschen ventilieren und Parteiaustritte, wie zuletzt vom ehemaligen Chef des Berliner Landesverbandes Georg Pazderski. Was bedeutet das für die AfD und ihre Wählerschaft? Das will ich besprechen mit Roberto Heinrich. Er ist Wahlforscher und verantwortlicher Studienleiter des ARD Deutschland Trends beim Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP. Guten Morgen, Herr Heinrich.
Guten Morgen.
Das Verwenden von Nazisprache und dann sagen, er habe nicht gewusst, dass dem so ist, das Dehnen, das Überdehnen von Meinungsfreiheit im Falle von Björn Höcke. Ist das was, was Wählerinnen und Wähler der AfD wichtig ist?
Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass negative Schlagzeilen, die in der Öffentlichkeit treten, dass das Einfluss haben kann auf Wahlpräferenzen. Das hat natürlich das Potenzial, das Verhältnis zwischen einer Partei und der eigenen Anhängerschaft zu irritieren. Es gibt allerdings noch einen zweiten Effekt, der auch eine Wirkung haben kann. Solche negativen Nachrichten können natürlich auch zur Gegenemotionalisierung und Gegenmobilisierung der Gegenseite, das heißt der Anhänger der anderen Parteien, beitragen. Ganz einfach, weil die eine solche skandalumwitterte Partei an den Urnen, aber vielleicht auch in den Umfragen klein halten wollen. Und von diesen Wirkungszusammenhängen ist offensichtlich die AfD auch nicht ganz gefeit. Es gibt ja schon seit Jahresbeginn eine ganze Reihe von negativen Nachrichten aus AfD-Sicht, die sich auch in den Umfragewerten niedergeschlagen haben. Das heißt, die Höchststände, die wir für die AfD gemessen haben in Umfragen seit dem Spätsommer bis Anfang des Jahres, die werden von der AfD momentan verfehlt in den Sonntagsfragen.
Sagen Sie uns kurz, wo steht die AfD laut Ihrer Erhebungen im Moment?
Momentan in Deutschland-Trend hatten wir sie bei 18%. Wir hatten sie ab Spätsommer bei weit über 22%. Also da hat sich tatsächlich etwas verändert. Die Frage, die natürlich im Raum steht, inwiefern die Nachrichten dieser Woche, also die Gerichtsentscheidungen, die da im Raum stehen, ich sag mal, zu weiteren Irritationswellen auf die AfD-Anhängerschaft beitragen können oder nicht. Schlussendlich sind es ja Vorwürfe, die nicht ganz neu sind, die faktisch nur noch einen amtlichen, gerichtlichen Stempel bekommen haben. Also ich glaube, man sollte jetzt nicht allzu große Erwartungen haben, was die Effekte anbetrifft. Aber grundsätzlich sind solche negativen Nachrichten für jegliche Art von Partei natürlich ein Problem.
Hat sich denn die Sicht auf die AfD verändert, unter anderem durch diese Korrektivrecherchen, die Urteile, die Beurteilung der Justiz, dass es eben rechtsextreme Tendenzen gibt in der Partei?
Also zumindest bei einem Teil der Wählerschaft wird es sicherlich dazu beigetragen haben, dass sie sich von der Partei etwas entfernt haben. Auch die AfD-Anhängerschaft ist ja kein monolithischer Block. Da gibt es moderate oder weniger gebundene bis hin zu stark gebundenen Anhänger. Da muss man also unterscheiden. Sicherlich werden solche Nachrichten keinen Einfluss haben auf die Einstellung derer, die ein ausgeprägt rechtes und rechtsextremes Weltbild haben. Mhm. Rechtsextreme Weltbilder sind bei den AfD-Anhängern bei einem Viertel der Anhängerschaft in etwa vorzufinden. Beim weiteren Viertel sind ausgeprägt rechte Anstellungen vorzufinden. Aber immerhin bei jedem zweiten AfD-Anhänger ist es nicht der Fall. Und hier können natürlich solche Art von Nachrichten durchaus, wie ich eingangs gesagt habe, zu Irritationen führen, was das eigene Verhältnis zur AfD anbetrifft.
Hat sich denn etwas verändert daran, wer die AfD wählt?
Richtig, genau, wenn wir es sehen können bei der Europawahl, ob bisherige Muster dramatisch in Frage stehen durch die Veränderungen. Ich würde sagen, nein. Wir reden ja jetzt gerade von Prozentpunktdifferenzen gegenüber den Höchstständen von 5 bis 6 Prozentpunkten. Die grundlegenden Muster, die wir seit längerem bei verschiedenen Wahlen gesehen haben, sind die, dass vornehmlich Männer oder überdurchschnittlich häufig Männer die AfD wählen, dass überdurchschnittlich mittlere Altersjahrgänge die AfD wählen. Und dass die AfD besonders erfolgreich ist bei Personengruppen, die sich als Arbeiter verstehen und ihre eigene wirtschaftliche Lage kritisch bewerten. Das sind, wie gesagt, Muster, die sich stabilisiert haben über die Jahre. Und ich glaube nicht, dass diese Muster sich jetzt auf den Kopf gestellt haben aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage, die für die AfD eher negativ ausfällt.
Schauen wir noch mal dezidiert auf die Situation im Osten Deutschlands, in Brandenburg, Thüringen und Sachsen, wo gewählt wird, oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD traditionell stark vertreten ist. Zeigen regionale Analysen da andere Ergebnisse?
Also wir warten hier noch auf aktuellere Zahlen, die liegen nicht vor. Grundsätzlich ist es so, dass die AfD in den neuen Bundesländern ja sehr stark ist. Sie haben es schon erwähnt und auch die letzten Umfragen, die wir in diesem Jahr durchgeführt haben, zeigen, dass die AfD weiterhin sehr stark präsent ist. Sie liegt in den Umfragen in allen ostdeutschen Flächenländern an erster Stelle, wenn auch nicht mehr so stark wie im vergangenen Jahr. Das verweist vielleicht auch nochmal darauf, dass man jetzt nicht übermäßige Erwartungen haben sollte, was die Dezimierung des AfD-Wählerpotenzials anbetrifft, speziell auch in den neuen Bundesländern nicht. Aber es gibt Bewegung, möglicherweise auch im Zusammenhang stehend mit einem neuen Parteienangebot, was im Osten Erfolg haben könnte, nämlich die BSW, wo es ja partielle Überschneidungen gibt, auch in den inhaltlichen Positionen, insbesondere was die Migrationspolitik anbetrifft.
Das sagt Roberto Heinrich vom Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Heinrich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.